Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Podcast der einsamen Herzen.
Ach, ist schon einsam jetzt wieder?
Es ist, ja, hallo. Also erstmal hallo Michi. Ja,
hallo.
Unser Michael Klein, Hallöchen.
Hallo André, der André Hart, ja.
Ja, da sind wir wieder. Ja, tatsächlich, wir haben heute ein sehr, sehr enges Zeitfenster. Das hängt damit zusammen, dass der Kühlschrankmann kommt bei mir.
Der
kommt
Kühlschrankmann?
Der Kühlschrankmann, ja.
Was ist denn ein Kühlschrankmann?
Der Kühlschrankmann ist der Mann, der mir den Kühlschrank bringt und auch gleich anschließt, weil ich habe jetzt eine Wohnung, ich wohne jetzt allein und ich habe die großartige Erfahrung, was heißt großartig? Also großartig muss ich jetzt wirklich mal in Klammern setzen, mache gerade die sehr interessante, die sehr spannende Erfahrung, allein zu wohnen, allein zu leben. Und das ist insofern interessant. Ich habe mal darüber nachgedacht, ich war in meinem ganzen Leben noch nie allein.
Ach echt?
Wirklich, das ist total verrückt. Seit ich aus dem Mutterleib gekommen bin, war immer jemand bei mir. Erst natürlich die Mutti, ja. Dann habe ich später als Erwachsener immer in irgendwelchen WGs gewohnt, dann in irgendwelchen Beziehungen und jetzt ist es wirklich zum allerersten Mal so, dass ich völlig selbstständig und alleine klarkommen muss. Das ist eine total spannende Erfahrung.
Vielleicht findest du es ja dann hinterher ganz toll. Weil also ich war lange war ich alleine, habe alleine gewohnt und gelebt.
Ja, das merkt man ja.
Ja, das merkt man auch,
ja,
genau.
Ja, ja,
deswegen bin ich auch der ruhigere, in sich gekehrte von uns beiden. Und ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja auch ganz vielen Menschen so, dass man dann hinterher sagt, ja, es ist total schön, zu zweit zu leben oder mit Familie, mit Kindern und so. Aber man erinnert sich manchmal doch daran, als man dann alleine war, hatte man die volle Gewalt über die Fernbedienung, konnte ins Bett gehen, wann man wollte, konnte aufstehen, wann man wollte. Klar kann man das heutzutage auch, ist man ja nicht im Knast oder so. Aber man macht Sachen doch anders, wenn man als Single lebt.
Ja, ich glaube, man muss es auch lernen. Also ich fühle mich wirklich noch nicht wohl in meiner Haut. Das ist wirklich ein komisches Gefühl. Und fange jetzt auch an, solche Ratgeber zu lesen. Das habe ich auch. Das ist auch wieder eine Premiere in meinem Leben. Solche Glücksratgeber, wo dann drin steht, ja, du musst lernen, mit dir selber klarzukommen, mit dir selber glücklich zu sein. Erst dann kannst du andere wieder glücklich machen und kannst es vor allen Dingen auch lernen, dann zu ertragen, allein zu sein. Solche Sachen. Sowas lese ich gerade. Das ist total spannend.
Ich habe damals in meiner Zeit als lange Single, habe ich dann irgendwann ein Buch in die Finger bekommen über die Liebe. Das hat mir jemand zum Geburtstag geschenkt.
Ja,
und das war irgendein ein wichtiger Mensch, keine Ahnung, irgendein Psychologieprofessor. Und dieses Buch habe ich bis zur Hälfte gelesen und habe es frustriert an die Wand geschmissen, weil es war irgendwie auf jeder Seite stand das Gleiche. Es stand da immer, ja, man muss offen sein für die Liebe. Denn nur wenn man offen ist, dann kann die Liebe auch kommen, dann kann sie auch reifen. Und es war wirklich so, dass ich da nach der Hälfte des Buches dachte, ja, jetzt hat er seit 120 Seiten auf jeder Seite exakt das Gleiche immer wieder neu geschrieben. Und offener war ich dadurch dann auch nicht.
Ja, das sind so diese Sinnsprüche. Ja. Versuche nicht, das Glück zu finden, denn es findet dich.
Ja. Findet denn der Kühlschrankmann dich? Hast du die Adresse korrekt angegeben und ein Schild geklebt und alles?
Ich hoffe das ja. Das ist verrückt, ja. Heutzutage werden Kühlschränke angeschlossen. Ja, das macht man nicht mal so. Ich dachte, man steckt da irgendwas rein, aber da muss irgendwie ein Wasseranschluss, was weiß ich. So.
Wasseranschluss also, für einen Kühlschrank? Was hast du denn gekauft? Hast du so einen mit Eiswürfelgenerator und was?
Ja.
Ach, die Nobelfassung.
Aber ich gebe zu, ich habe das gar nicht gekauft, das hat die Hausverwaltung irgendwie. Das gab es obendrauf quasi als Schmankerl, weil in der Einbauküche, da war kein Kühlschrank eingebaut und deswegen habe ich gesagt, na, das ist aber schon sehr warm, ohne Kühlschrank ist ein bisschen blöd. Und dann haben die mir mehr oder weniger als Einzugsgeschenk diesen Kühlschrank spendiert.
Ach, ja, da schön. Dass heutzutage zu einer Küche tatsächlich ein Kühlschrank dazugehört, ist auch ganz neu.
Ja, ist erstaunlich.
Was ist denn das für ein Haus? Warte mal, Entschuldigung, ich habe das letztens bei Freunden gesehen. Also du hast ja sonst immer unten am Eingang hast du diese Klingelschilder und dann hat da jeder im Laufe von 20 Jahren hat der eine das gedruckt, der andere hat es mit der Hand geschrieben, der nächste hat es irgendwie geplottet oder so und dann hast du tausende von Schildern nebeneinander. Heutzutage, das war letztens auch bei so einem ganz alten Haus, haben die Klingelanlage ausgetauscht und da hat sich rausgestellt, das Billigste ist, da kommt so ein Internetteil rein, dann hast du überall so kleine Displays und dann, wenn der Herr Meier auszieht und die Frau Müller einzieht, wird das einmal in der Zentrale programmiert und zack steht neben dem Klingelschild dann Frau Müller da drauf. Ist das bei dir auch so?
Nee, so weit ist es noch nicht, aber es gibt den Herrn Lange und Herr Lange muss das natürlich auch alles genormt machen, also er macht das für mich. Also Herr Lange ist so irgendwie die gute Seele dort, dieses Hauses, dieses Wohnkomplex ist da, keine Ahnung, und der macht das. Der hat das auch schon gemacht, also der hat das fein säuberlich natürlich in exakt der gleichen Schriftart ausgedruckt wie alle anderen Mieter auch und hat das auch alles schon getauscht, ja, im Fahrstuhl. Am Klingelschild, am Briefkasten und so weiter, alles schon.
Gemacht. Also du bist so ein Spießer, das ist so ein Spießerhaus, wo wirklich jeder Schrift, jeder der Name in der gleichen Schrifttype, gleiche Größe geschrieben ist.
Mal gucken, wie das läuft.
Also so ist deine Woche. Wir wollen ja in diesem Podcast immer ein bisschen auf die Woche zurückblicken.
Also bei dir dann
wirklich richtig viel los gerade.
Wahnsinn. Richtig viel los im Moment. Und deswegen, wir müssen uns heute wirklich an das Zeitfenster halten, denn ja, wie gesagt, der Kühlschrankmann. Was ist denn sonst noch los, Micha? Was bewegt dich denn?
Was bewegt mich? Bei mir ist sehr langweilig. Ja, also wenn wir jetzt gerade bei Haushaltsgeschichten sind, jetzt in dieser Hitzewelle, die wir gerade hatten, versucht man ja dann auch alles so für sich selbst zu optimieren. Und wir haben im Garten gebuddelt, weil damals, als wir hier eingezogen sind, haben wir tatsächlich, du kennst ja meinen Garten, der ist...
Entschuldige.
Was denn?
Ja, das Wörtchen wir, das kann ich gerade so schwer ertragen.
Ja, du vielleicht, aber...
Das Glück der anderen.
Wenn man im Garten buddelt und sich gegenseitig anfaucht, weil man einen Fehler macht und so weiter, das Glück der anderen, ja. Okay. Soll ich dir Videos schicken oder so, um zu sagen, so als abschreckendes Beispiel.
Okay. Nee. Also ihr habt gebuddelt und gefaucht.
Gefaucht weniger. Wir waren tatsächlich relativ harmonisch. Also wenn es um praktische Dinge geht, da ist man dann wirklich da funktioniert es. Nee, also tatsächlich, du kennst ja hier meinen Garten, das sind unseren Garten. Das sind ja irgendwie 3 Handtücher breit, mehr ist es ja gar nicht. Haben aber damals, als das alles neu gemacht werden musste, direkt investiert in Plastikschläuche dieser einen Gartenfirma und dann so einen Rasensprenger da eingebaut. So, beziehungsweise zwei. Es sind zwei. Einer links, einer rechts. Und es war dann über die Jahre hinweg, das funktionierte erst ganz gut, über die Jahre hinweg, aber irgendwann wurde dann der linke immer schwächer und es funktionierte nie so richtig. Und dann hat man sich mit anderen Sachen beholfen. Jetzt haben wir gesagt, in dieser Hitze, wir müssen jetzt mal endlich das auf Vordermann bringen. Und dann haben wir tatsächlich an einem Samstag gebuddelt und den Rasen aufgestochen und da alles rausgeholt. So, und dann an der Weiche, wo der linke und der rechte Rasensprenger abgehen, mache ich das Ding auf und mir fällt ein kleiner roter Stopfen entgegen. Und das ist der damals, als wir die Rohre gekauft haben, da drin ist, um das zu schützen im Baumarkt. So, und da ist also seit 10 Jahren ein kleiner roter Stopfen drin und ich weiß nicht, ist mir ein absolutes Rätsel, wie überhaupt dieser eine Rasensprenger jemals Wasser bekommen hat, weil der Stopfen macht das Ganze ja dicht. Das war meine Erkenntnis der Woche. Grabe auch mal alte Dinge aus, du wirst vielleicht irgendwo... Ein Verschluss, ein Stopfen finden.
Ei, merkt ihr das? Ja, der philosophische Podcast heute mitten in der Sommerhitze. Ja, was denn noch passiert? Natürlich alle reden über Carola Rakete.
Ja.
Carola Rakete, die Kapitänin der Sea-Watch 3. Wir haben das ja alle mitverfolgt. Sie hat, obwohl es aus italienischer Sicht eigentlich gesetzeswidrig ist, sein Schiff mit, 42 Flüchtlingen, glaube ich.
Ja.
An die italienische Küste gesteuert in einen italienischen Hafen und wurde dann auch sofort festgenommen, Hausarrest und inzwischen sprechen die Leute ja schon von einer modernen Antigone. Ja, kennst du Antigone?
Das ist ja diese aus
der griechischen Mythologie, diese Tragödie von Sophokles. Ja, also um's kurz, wir wollen ja auch wieder einen Mehrwert vermitteln. Also der Bruder von dieser Antigone, der lehnt sich irgendwie gegen den König auf. Dann kommt es zu einer Schlacht. Der Bruder wird in dieser Schlacht getötet und damit er nicht zum Märtyrer wird, verbietet der König ein Begräbnis dieses Bruders, was ja damals ganz wichtig war, dass sie dann irgendwie so mit diesen zwei Münzen in den Hades fahren können und so weiter und so fort. Also er verbietet das. Und die Antigone, die setzt sich aber über dieses Verbot hinweg und begräbt ihren Bruder trotzdem, obwohl sie weiß, dass eine furchtbare Strafe auf sie wartet. Aber moralisch, also das moralische Gesetz ist für sie höher als das Gesetz des Königs und er bestraft sie dann auch ganz furchtbar und lässt sie bei lebendigem Leib einmauern und so stirbt sie, die Antigone. Ja, und deswegen, diese Carola-Rakete wird eben jetzt schon so als diese Märtyrerin gesehen.
Ist ja auch die Frage, ist das italienische Recht, nach deren Recht eben hat sie eine Straftat begangen, nach internationalem Seerecht sieht es wieder ganz anders aus, ich glaube, da wäre es unterlassene Hilfeleistung, dann kann man sich ja, haben wir ja letztens auch drüber gesprochen, kann man sich drüber streiten, ob es Sinn macht, direkt vor der libyschen Küste zu kreuzen sozusagen, ob man damit Schlepperbanden sozusagen noch animiert ist, weiter alles zu machen. So, und jetzt haben sie ja tatsächlich aus der Haft rausgelassen, haben sie des Landes verwiesen, also aus Italien raus, ich glaube wegen Gefährdung, ne? Gefährdung,
ja, sie ist eine Gefahr, das kennt man normalerweise nur von Donald Trump, sie ist eine Gefahr für die nationale Sicherheit.
Das muss man auch erstmal schaffen. Ja,
das musst du schaffen, als 31-jährige Carola Rakete, als Kapitänin, Gefahr für die nationale Sicherheit. Aber wir haben ja auch in der Sendung lange diskutiert, was ist richtig, was ist nicht richtig. Und das ist spannend. Darf ich einen Kurzvortrag dazu
halten? Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
Ja, darf ich einen
Kurzvortrag? Aber kurz.
Also
wie gesagt, Viertel vor.
Weil der Kühlschrankmann kommt, ja. Also es ist ja, ich bin ja auch so, Kennedy hat mal gesagt, er ist ein Idealist ohne Illusionen. Ja, also aha. Und da muss man ja wirklich sagen, also klar, man kann Idealist sein, aber muss eben ein Stückchen weit auch realistisch sein. Und es gibt leider einen gewaltigen Unterschied zwischen Realpolitik und Idealpolitik. Ja, ideal wäre es ja nur wirklich zu sagen, wir hier in den reichen Ländern, wir wissen, dass wir eine ganz entscheidende Mitverantwortung für diese Migration haben. Ja, Kriege in diesen Regionen, die ja auch unsere gewählten Politiker zum Teil anzetteln, provozieren, zumindest hinnehmen. Dann die jahrhundertelange Ausbeutung ganzer Kontinente, das wissen wir ja alles, um den westlichen Wohlstand immer schön am Prosperieren zu halten. Jetzt kommt noch der Klimawandel dazu, der an diesen Regionen ja viel mehr durchschlägt als bei uns. Und dann stellt sich doch die Frage, welchen Grund sollen die Menschen noch haben, in Syrien zu bleiben, in Libyen, im Sudan, in Nigeria, was weiß ich wo. Wären wir an der Stelle dieser Leute, würden wir wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie nach Europa zu kommen, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, so, und ideale Politik würde genau bei dieser Einsicht ansetzen. Und klar wäre es dann ideal zu sagen, okay, weil wir es vermasselt haben hier, kommt alle her zu uns, wir rücken ein Stückchen zusammen, dann werden wir alle Freunde und dann teilen wir unseren Wohlstand mit euch. Das wäre so die Idealpolitik eigentlich, ja. Aber das, also meiner Meinung nach, ja, wenn ich das kurz ausführen darf, ist das schon ein sehr, sehr großer Luxus, das so zu sehen. Ja? Dazu braucht man so eine gewisse laissez-faire Attitüde. Ja? Das muss ich mal leisten können. Und meiner Meinung nach gibt es zwei Sorten von Leuten, auf die das zutrifft. Die einen, die lehnen unser Wertesystem in vielen Bereichen einfach ab. Ja? Also die nennen sich so autonom. Die sagen, Scheiß auf Wohlstand, Scheiß auf den sozialen Frieden, Scheiß auf Demokratie. Das sind also so die einen, die haben quasi nichts zu verlieren. Und die anderen, das sind die Jan Böhmermanns und die Klaas Häufer Umlaufs und die Till Schweigers. Also so ein bisschen die Künstlerschickeria, ja. Die haben First-Class-Jobs, die jetten First-Class um die Welt, die moderieren einmal in der Woche irgendeine First-Class-Veranstaltung für 10.000 Euro Honorar. Und die können sich dann eben diese First-Class-Meinung auch leisten, zu sagen, wir müssen diese Flüchtlinge alle kommen lassen. Ja? Wir sind doch Humanisten, wir sind doch weltoffen, aber das ist meiner Meinung nach eben auch so ein First-Class-Idealismus. Ja? Diese Leute fordern ständig so eine Idealpolitik ein, weil sie eine ganz andere Perspektive auf das tägliche Leben in diesem Land haben. Ja? So, und jetzt darf ich noch ganz kurz.
Ich bin gleich fertig,
weil der Kühlschrankmann kommt. Also jetzt kommen wir mal zum Unterschied zwischen dieser Idealpolitik und der Realpolitik. Real ist nämlich, dass 95% der Menschen in diesem Land weder autonome Idealisten sind, noch zur künstlerischen Schickeria gehören. Das sind nämlich ganz normale Leute, die verdienen 2.000 Euro im Monat und nach Abzug der Lebenshaltungskosten bleiben 500, 600, vielleicht 700 Euro übrig. So, und wenn die reale Politik von diesem Kontinent aus ja ganz klare Signale an die Menschen der ärmeren Kontinente aussendet, dass sie hierher kommen können, dass wir sie im Zweifel alle aus dem Meer fischen, abholen, an der libyschen Küste im Zweifel und an unsere Küsten bringen, weißt du, was dann passiert?
Ja,
dann kommen diese Menschen auch. Dann machen sich immer mehr auf den Weg. Und jetzt spinnen wir das mal ganz kurz weiter. Ganz kurz, wir spinnen es mal zu Ende. Ja, wir könnten vielleicht nochmal 1 Million Flüchtlinge aufnehmen, ja, ohne dass unser Land kollabiert. Kein Problem.
Würde der Rentenkasse sehr gut tun.
Ja, genau. Aber dann kommt vielleicht nochmal 1 Million. Ja? Und was passiert dann? 95% der Deutschen, beziehungsweise jetzt brechen wir es mal auf oder erweitern es mal auf Europa. 95% der Europäer, alle die mit den 2.000 Euro, die würden spätestens jetzt anfangen, sich ernsthaft Sorgen zu machen, ob das bisschen Wohlstand, das sie sich jeden Tag hart erarbeiten, jetzt wirklich noch sicher ist in ihrem Heimatland Deutschland oder Frankreich oder Italien. Und diese Besorgnis hat meiner Meinung nach Folgen oder hätte Folgen. Ja? Es würden sich nämlich in Europa extrem rechte Parteien etablieren und ich rede jetzt wirklich von extrem rechten Parteien, die wir heute so noch gar nicht kennen. Die würden zunächst sowas wie organisierte Bürgervereine unter ihrem Dach einsammeln. Vielleicht sagt man dann auch wieder Sturmabteilungen dazu, wie schon mal, wir erinnern uns. Und unterdessen hält der Zustrom von Flüchtlingen, wir spinnen das mal weiter, hält der Zustrom von Flüchtlingen immer weiter an. Und diese extrem rechten Parteien, die würden dann ohne weiteres Wahlen gewinnen. Ja, die stellen dann die Regierung, die hätten dann die Kontrolle über die Legislative und die Exekutive und die hätten dann vielleicht allein in Deutschland hunderttausende gut organisierte, gewaltbereite Anhänger hinter sich. Ja, eben ihr Stichwort Sturmabteilung. So, und was wären dann? Dann brennt vielleicht wieder der Reichstag. Man würde Flüchtlinge zu Sündenböcken machen. Es würde wieder ein Ermächtigungsgesetz geben. Und was dann? Dann hätten wir in 10 oder 20 Jahren wieder Konzentrationslager. Und ich finde, Realpolitik kalkuliert eben ein, dass so ein Szenario durchaus real ist, weil es eben schon mal real war. Und deshalb muss die Realpolitik heute zu der Einschätzung kommen, dass die Dinge eben nicht so einfach sind, wie es die Jan Böhmermanns sehen, dass wir die Flüchtlinge von der libyschen Küste einfach aufsammeln und ja mit dem Empfangskomitee dort stehen. Ich finde, das ist das falsche Signal, das uns am Ende eben in eine Katastrophe führen würde. Ich glaube nicht, dass die Politiker, die sagen, naja, es ist schwierig, wirklich alle Schiffe einfach überhaupt nach Europa kommen zu lassen, dass das alles Menschenfeinde sind, dass das alles inhumane Menschen sind, sondern ich glaube, das sind einfach Realpolitiker, die vielleicht so ein Szenario auch deutlich vor Augen haben. Und wie gesagt, wir reden ja jetzt nicht von irgendeinem Zeitraum von 100 Jahren, wo das mal sein könnte, sondern das kann uns in 10 oder 20 Jahren so passieren. Und deswegen bin ich da eben auch ein bisschen zwiegespalten, ob das alles so richtig ist, wie das so die großen Humanisten, so die Künstler, Schickeria und so, wie die das so fordern und wie die das so sehen. So, weißt du? Also ich bin da wirklich zwiegespalten. Natürlich darf man niemanden ersaufen lassen im Meer, das ist auch klar.
Ja, aber jetzt, also ja? Ich hoffe, ich habe alle Stichpunkte im Kopf, die mir gerade einfallen. Also das erste ist ja, du sagst ja richtig, dass die Menschen dann immer mehr Angst bekommen. Du hast Angst davor, dass die Angst immer größer wird und die Stimmung immer mehr kippt. So, das ist ja ein bisschen so, als würdest du ein kleines Kind haben, das sagt, ich habe Angst vor der Frau beim Bäcker. Irgendwie sieht die unheimlich aus und ich gehe nicht mehr zu diesem Bäcker hin. Und dann sagst du als Eltern, okay, wir gehen nicht mehr zu diesem Bäcker, weil meinem Kind ist die Bäckersfrau irgendwie unheimlich. Wir gehen jetzt 5 Kilometer weiter zum nächsten Bäcker. Obwohl eigentlich diese Bäckersfrau eine herzensgute Frau ist und nie jemandem was getan hat. Sondern einfach diese Angst ist da. Und dann sagst du, ja, mein Kind hat Angst, da muss ich drauf reagieren. Und bevor es noch mehr Angst bekommt und dann irgendwann weint in der Bäckerei, gehe ich lieber in eine andere Bäckerei. Sondern wir reden ja erstmal im Moment gerade von der Angst, dass es uns schlechter geht. Wenn wir uns jetzt das ist damals zum Beispiel auch in den 30er Jahren so gewesen, da wurde ja eine Angst geschürt vor den Juden, die, ja, wie wir alle wissen, nicht real war. Es war ja nicht so, dass es eine jüdische Weltverschwörung gäbe, die den Deutschen, den Arier ausrotten wollte oder so, sondern diese Angst wurde ja geschürt und dann ausgenutzt. So. Und jetzt will ich nicht in Abrede stellen, dass es irgendwo einen Syrer gab oder einen Schwarzafrikaner, der mit dem Messer böse Sachen gemacht hat. Das will ich, wie gesagt, die Probleme gibt es, klar, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn man sich die harten wirtschaftlichen Zahlen anschaut, und das ist ja das, wovor man immer sagt, es gibt eine wirtschaftliche Schieflage, je mehr Flüchtlinge ins Land kommen, umso mehr Arbeitsplätze werden den schon hier lebenden Deutschen weggenommen, die wirtschaftliche Situation verschärft sich, es wird alles immer schwieriger, die Angst um den eigenen Wohlstand, wie du jetzt gerade auch sagtest, die steigt immer weiter an. Wir alle können das so nicht mehr weiter wuppen. Es ist dann das Boot zu voll, ist ja auch gerne eine dieser Metaphern. So, und jetzt bekommen wir die ersten Zahlen, die ersten Wirtschaftszahlen tauchen gerne in britischen und amerikanischen Zeitungen zum Beispiel auf, dass alle verwirrt nach Deutschland gucken, weil auf der ganzen Welt es kriselt, die Wirtschaft bergab geht und in Deutschland brummt es. Und unter anderem, weil die Zugewanderten nicht, wie alle ja immer von den entsprechenden Parteien behaupten, allen auf der Tasche liegen, sondern nein, in der Nettosumme erwirtschaften sie inzwischen mehr, als das Ganze den Sozialstaat kostet. Wie gesagt, steht nicht irgendwo in, ich sag mal, dem Amtsblatt der Bundesregierung, sondern steht in Wirtschaftsanalysen, wird zitiert von vernünftigen amerikanischen Zeitungen oder britischen Zeitungen und alle sagen, guck mal, in Deutschland, die haben es irgendwie geschafft. Das nächste Thema ist, wir in Deutschland, wir überaltern, wir haben keine Menschen mehr, die sich um zum Beispiel die Alten in den Altersheimen kümmern, weil es zu schlecht bezahlt wird, weil auch keiner Lust auf so einen Job hat, wo man Kacke wegmachen muss und Leute am Popo wischen muss und so weiter und so fort. Oder eben es nicht genügend honoriert wird, die gesellschaftliche Stellung dafür nicht da ist. Zum Gleichen haben wir weniger junge Leute, die in die Rentenkasse hineinzahlen können, das ganze Sozialsystem kippt. So, also es war schon seit Jahren klar, Deutschland braucht mehr junge Menschen. Auch das ein Faktor, der mit geholfen hat, jetzt die wirtschaftliche Situation nicht schlimmer zu machen, als sie ist. In Österreich zum Beispiel seit Jahren. Dadurch, dass sie offener waren, dass sie einen höheren Ausländeranteil in den Jahren davor hatten, haben die dadurch ihre Rentenkassen auch besser abgesichert. So, das sind die wirtschaftlichen Fakten, klar. Aber du sagst ja auch, die Leute haben Angst. Das ist ja, das kriegt man ja auch rational oftmals nicht in den Griff. Mit all diesen Argumenten sagt jeder, ich habe da einen Schwarzen gesehen, der hat mich komisch angeguckt. Ob das hinterher gesamtvolkswirtschaftlich besser aussieht, interessiert in dem Moment einfach nicht.
So. Deswegen, ich meine, es ist eher so ein psychologisches Ding. Ja? Ja, ich glaube, in den 30er Jahren hat ja niemand ernsthaft geglaubt, dass die Juden, weil wir jetzt bei diesem Vergleich waren, dass die Juden irgendwie einen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten in Deutschland. Im Gegenteil, das waren ja eigentlich die mit dem Geld und es waren ja eigentlich die Wirtschaft maßgeblich auch mit vorangebracht haben.
Das habe ich Menschen nicht, damals aber geglaubt.
Ich glaube nicht, dass es das ein wirtschaftliches Ding ist. Es ist eher so ein psychologisches Ding, wo ich eben Angst hätte oder habe, die große Angst habe, dass das eben ausgenutzt wird. Momentan, du redest ja von der momentanen Ist-Situation, stimmt, die ist ja noch relativ moderat. Ja, wir haben schon viele Flüchtlinge im Land, aber es ist relativ moderat. Wir haben eine erstarkende AfD, okay, das ist in anderen europäischen Ländern auch so, sicherlich eben auch wegen dieser Migrationssituation, aber das alles spielt sich noch auf einer relativ relativ moderaten Ebene ab. Was ist aber, wenn eben dieser Trend wirklich sich fortsetzt? Also wenn eben sich die Zahl der Flüchtlinge in europäischen Ländern verdoppelt oder verdreifacht, weil eben Signale ausgesendet werden, okay, wir laden euch zwar nicht explizit ein, aber wenn ihr dann schon mal auf dem Weg seid, dann können wir natürlich nicht wirklich was machen, um euch zurückzuschicken. Dann kommt halt. Dann kommt. Das ist meine Sorge. Oh, der besorgte Bürger, um
Gottes Willen.
Aber
im Gegensatz zum Wutbürger. Aus dem Angstbürger wird aber schnell der Wutbürger.
Nein, ich bin kein Angstbürger, aber ich glaube eben, und das spiegelt halt Realpolitik, oder das macht vielleicht auch einen Realpolitiker aus, dass er eben die Gefahr daran sieht. Also er sieht die Gefahr, dass diese Gesellschaften dann in sich möglicherweise kippen. Und zwar in keine gute Richtung. Natürlich, es ist ein Ideal zu sagen, ach, hier können doch 5 Millionen Leute herkommen und dann machen wir alle schön schick. Und
Das jemand? Wenn du durch die politischen Parteien schaust, da ist doch keine dabei, weder die Linke, denen man ja das ideologisch noch am ehesten unterstellen könnte, selbst die Linke sagt ja nicht, es müssen alle zu uns kommen.
Nein,
Grünen sind es nicht, die SPD ist es nicht, die FDP, die AfD sowieso nicht, die CDU auch nicht, die CSU versucht ja irgendwie auch in den AfD-Pfründen mitzuwuchern, dies schon mal gar nicht. So, und auch, ich weiß nicht, ob ein Herr Böhmermann sagen würde, ja bitte schickt noch extra Boote, damit noch mehr kommen. Das wird natürlich dann auch immer so ein bisschen so unterstellt von den entsprechenden Kreisen, dass man sagt, hier, der Böhmermann, der hat die dicke Kohle und der würde am liebsten alles umvolken. Das ist ja auch so eine schöne Theorie dabei. Deswegen, also ich glaube ja nicht, Entschuldigung, dass da irgendjemand versucht, sozusagen extra noch zu sagen, ja bitte kommt, sondern da geht's, glaube ich, um die derzeitige Situation und da gebe ich dir recht, das ist natürlich eine schwierige Abwägung, wie viel macht man, wie viel tut man, womit fördert man das Ganze oder womit verhindert man's, aber dann zu sagen, da sind Leute schon im Wasser und einfach um Exempel zu statuieren, schicke ich da niemanden hin und hole die nicht aus dem Wasser raus. Da müssen jetzt einfach mal 5 sterben, damit 10 andere nicht kommen.
Nein, da bin ich hundertprozentig bei dir, um Gottes Willen, das kann man nicht machen. Und ich, ja, du hast recht, natürlich sagt niemand, okay, wir nehmen alle, die wollen, aber ich denke eben, dass die Signale, wenn wir nicht aufpassen, dass wir wirklich die richtigen Signale senden, dass das dann eben die logische Folge ist. Das natürlich würde sich heute niemand hinstellen und sagen, es kommen noch 5 Millionen und wenn die kommen, dann sind sie halt da. Das kann sich überhaupt kein amtierender Politiker leisten, das auszusprechen, die AfD vielleicht, um eben diese Angst zu schüren. Aber es wäre fast eine zwangsläufige Folge, wenn jetzt eben die falschen Signale ausgesandt werden, wie ich gerade sagte, ja, okay, wir sagen zwar, wir schicken natürlich nicht noch zusätzliche Boote, um dort irgendjemanden aufzunehmen, aus dem Meer zu fischen, aber wir schicken halt auch niemanden weg. Also wäre es vielleicht eine Überlegung, zu sagen, alles, was alle Flüchtlinge, die wir dort aufsammeln im Meer, um bei diesem Beispiel zu bleiben, gehen zurück an die libysche Küste. Wir setzen sie dort ab. Ja, muss man natürlich, das ist dann natürlich wieder eine diplomatische Herausforderung, dort mit diesem Land klarzukommen, dass wir, der Westen, zerbombt hat und bevor es angefangen hat, sich selber zu zerbomben. Also das sind ja alles so Dinge, die da mitspielen. Klar, deswegen bin ich in diesem Zwiespalt. Ich gebe es ja offen zu. Ich möchte da jetzt nicht Entscheider sein.
Da bin ich auch völlig bei dir. Also das finde ich auch schwer. Ich würde auch nicht sagen, so, wir müssen da jetzt wirklich alles, ich sag mal, die Brücken noch bauen oder ähnliches. Ja. Nein, aber ich finde dieses Argument mit der Angst finde ich eben so schwierig, dass man sagt, ach, die Leute haben Angst, wir müssen darauf jetzt reagieren. Und das tun ja auch viele der Parteien, die sagen, ach, die Menschen fürchten sich davor, jetzt müssen wir irgendwie was machen. Das ist so, also wie gesagt, das Beispiel mit dem Bäcker nochmal zurück, dann würde es heißen, wirklich, du gehst auf das Kind ein und tust alles, damit diese Angst bestätigt wird. Das ist so, ich komme ja aus der Hundeerziehung sozusagen, dass du, wenn du einen Hund hast und es ist Gewitter draußen und dann tröstest du den Hund und sagst, ja, du zitterst jetzt und es ist alles ganz furchtbar, wir haben Gewitter, dann verstärkst du diese Angst immer noch. Und das ist das, was ja die letzten Jahre immer noch passiert, dass das alle irgendwo immer sagen, wenn da, ich sag mal, ein Pöbel auf die Straße geht, nehmen wir das ja ernst und sagen, oh ja, so kann man es nicht machen, also so böse demonstrieren oder hier Ausschreitungen, das darf natürlich nicht sein, aber dadurch, dass wir ja alle über die AfD sprechen, dadurch, dass wir über diese Demonstrationen sprechen, dadurch, dass wir über ganz furchtbare Slogans bei Facebook und Co. sprechen, nehmen wir das alle ja ernst. Und anstatt jetzt dagegen zu setzen, zu sagen, ist diese Angst eigentlich real und was sind denn die eigentlich tatsächlichen Fakten, wird diese Angst ja auch durch alles, was passiert, immer noch weiter geschürt. Wie beim Hund, beim Gewitter, indem du ihn tröstest und streichelst. Mhm. Also bei manchen Sachen, denke ich mal, ein bisschen ignorieren könnte vielleicht eher helfen. Wie beim Hund.
Ja, aber wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen.
Wirst du auch recht haben,
weil die Angst dann eben da, also wie gesagt, im Moment reden wir ja noch von sehr, sehr moderaten Zuständen, alles gut, aber wohin könnte das unter Umständen führen?
Genau, und das Angst, ist ja die Angst.
Angst, wissen wir, Angst, genau.
Wohin
Angst,
könnte das führen?
Richtig, genau. Und diese Angst wird von irgendwelchen Leuten irgendwann noch viel mehr ausgenutzt, als das heute ist. Und Angst ist immer ein Feind der Demokratie gewesen. Immer.
Ja, deswegen, aber da ist es dann aber so schwierig, dass wir dann bestimmte Sachen aufbrechen, wie eben zum Beispiel diese Menschlichkeit. Es hätte vor 10 Jahren, hätte jeder gesagt, oh, da ist ein Schiffbrüchiger im Mittelmeer, den müssen wir retten. Das wäre überhaupt gar keine moralische Frage gewesen. Und solche Einschätzungen, die verschieben sich inzwischen.
Ja,
sodass sogar wir beide darüber diskutieren, ja, wäre es vielleicht besser, das irgendwie anders zu lösen.
Aber das ist eben Realpolitik, ja. Eben dieser Widerspruch zwischen dem Ideal und dem Real, ja. Also dieses, ach, ich weiß es nicht, Micha. Wir kriegen es vorerst nicht gelöst.
Nee, definitiv nicht. Aber mit Herrn Lübcke zu sprechen, also sprich dem Menschen, der Landrat, der ermordet worden ist, welche Wertegemeinschaft verteidigen wir dann noch? Wo wir uns so groß was auf unser hier christliches Abendland halten, was verteidigen wir dann noch, wenn wir diese Werte alle über Bord schmeißen? Also. Apropos, er heißt übrigens Lübcke, also nicht wie unser Innenminister Herr Seehofer im Interview immer von Herrn Lübecker spricht. Der konnte nach 3,5 Wochen, dass das Ganze in den Medien drin war, konnte er den Namen des armen Opfers immer noch nicht aussprechen. Das ist nicht Herr Lübecker, sondern Herr Lübcke.
Oh, danke schön für die Aufklärung. Ach so, Herr Seehofer, vielleicht hört er zu. Dieser Typ hat ja irgendwie sein Geständnis widerrufen.
Ja, richtig.
Also dieser Neonazi. Und ich habe gelesen, ein Dresdner Anwalt wird seine Verteidigung übernehmen. Oder ist im Moment der Verteidiger. Ja, ich glaube ja. Ich weiß es ehrlich gesagt.
Wurde ihm aber wohl, habe ich gehört, also es gab ja einen Anwaltswechsel.
Ja.
Und jetzt wurde ihm der dann also gestellt sozusagen vom Staat und als Pflichtverteidiger. Und der ist aber wohl auch schon einschlägig mit solchen Sachen vertraut, um es mal so zu formulieren. Ne?
Oh, Mensch, können wir nicht über irgendwas Schönes reden? Ja, lass uns über Ursula von der Leyen reden.
Ach.
Das ist doch schön. Siebenfache Mama, wir nennen sie auch liebevoll die Flinten-Uschi. Und sie soll Chefin der EU-Kommission werden. Das ist jetzt so ganz aktuell aufgeploppt, nachdem sich die Staats- und Regierungschefs alles andere als einig waren. Auch wieder so eine Kopfschüttelsituation, oder?
Oh, sehr.
Also ich meine, da geht es um ein paar Personalien und die kriegen es einfach nicht auf die Reihe, sich da einig zu werden. Was ist denn, wenn es wirklich, also was heißt, wenn es wirklich mal richtige Probleme gibt, Europa, die gibt es ja längst, ja?
Ja.
Probleme von europäischer Tragweite, von wirklich großer Relevanz und die kriegen nicht mal diese Posten ordentlich besetzt. Das ist doch irre. Und jetzt zaubert Angela Merkel plötzlich aus dem Nichts die Ursula von der Leyen raus, weil irgendwie der Macron den Weber nicht leiden kann, richtig? Irgendwie.
Der findet den ganz schlimm, ja, richtig?
Der findet den ganz schlimm, der findet den auch unfähig. Also, der war noch nie in einer wichtigen Position und der kann das gar nicht. Und mit der Ursula, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch größenmäßig. Die kommen größenmäßig ganz gut miteinander, weil die Ursula ist ja relativ klein, der Macron auch. Vielleicht kennen die sich ja irgendwie.
Und sie haben auch beide inzwischen die Haare schön. Also,
und ich glaube, die von der Leyen ist in etwa in dem Alter von Macrons Frau, kann das sein?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Macron-Frau ist noch älter als sie.
Ist fast noch, älter.
Ja. Ich glaube, sie hat so das Merkel-Alter fast.
Ah ja, okay.
Aber interessant, weil du jetzt gerade sagst, die Merkel zaubert die aus dem Hut. Also angeblich ist ja das, was man munkelt, ist der Vorschlag gar nicht von der deutschen Seite gekommen.
Doch, der kommt von der Bundeswehr wahrscheinlich.
Ja. Wir haben zwei alte Fregatten. Die eine steht gerade noch in der Werft und wird renoviert und ist ein Millionengrab. Und die andere könnten wir so loswerden. Die geben wir euch günstig.
Genau, und die sagen sich, bei der Bundeswehr funktioniert so gut wie nichts. Das ist auch bei der EU genauso. Also ist die Ursula, die Flinten-Uschi, genau richtig dort.
Ja, das ist wahrscheinlich, ich finde es eine interessante Lösung. Also ich fand auch, dass dieses Spitzenkandidatensystem war ja auch schon eigentlich eine merkwürdige Geschichte, gab es ja vorher so auch nicht, aber das war ja das, wo man sich als Wähler darauf einstellen konnte, also wenn ich in dem und dem Lager wähle, dann wird es wohl die und die Person werden, die also der Kommission vorsteht. So haben es ja vorher alle beschlossen. Und dass dann hinterher jetzt man sich da nicht einigen kann und dann nochmal da sitzt und überlegt, und wer wird es denn? Und ich meine, man muss ja sagen, das ist ja der Europäische Rat, sprich, das sind die Regierungschefs. Da sitzen also diese, wie viel sind es jetzt? 30, 40 Leute? Wie viel
28.
Siehst du, ich weiß noch nicht mehr, die Zahlen.
Ist Großbritannien noch dabei? Ich glaube, ohne Großbritannien wären wir dann 27.
Ich wollte gerade sagen, bis jetzt dürfen sie ja noch mitreden, ne? Und und da sitzen diese, also im Prinzip die Geschäftsführer der verschiedenen Länder sitzen da zusammen und entscheiden über eine Personalie, die eigentlich das Europäische Parlament ja zu entscheiden hätte.
Ja.
So, natürlich können die denen jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen. Da bin ich mal gespannt, ob die von der Leyen wirklich so gesetzt ist, würde ich ja nochmal bezweifeln. Nicht, dass das Parlament dann sagt, passt auf Leute, so geht's hier nicht, sondern wir sind die eigentlichen Repräsentanten der Europäischen Union. Und jetzt könnt ihr euch aber mal umdrehen und gucken.
Na pass auf, kann ich dir aber kurz erklären, wie das funktioniert? Da kommt Macron wieder ins Spiel. Also es gibt zwei ganz große Fraktionen, also einmal die Konservativen, also wo so die Parteien wie CDU und so weiter drin sind.
Die EVP.
Die EVP, richtig. Dann gibt's die sozialdemokratisch-linke Fraktion. Mhm. Ja, auch da ist der Timmermann. Ja. Bei der EVP war es der Weber. So, und jetzt kommt eine dritte Fraktion. Das sind die Liberalen, sage ich mal in Anführungszeichen. Das heißt, da ist also Macrons Partei, also diese En Marche-Bewegung ist dort drin. Und die haben es halt geschafft, so noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel die FDP ist Unterstützer dieser liberalen Fraktion, sage ich mal. Das ist die dritte größere Fraktion. Die ist natürlich im Vergleich zu den beiden anderen, zur konservativen und zur sozialdemokratischen Fraktion, relativ klein, aber sie sind das Zünglein an der Waage damit. Das heißt, sie sind praktisch der Königsmacher. Und wenn das Parlament morgen über Ursula von der Leyen abstimmen würde, dann hätte sie möglicherweise eine Mehrheit in der EVP, weil der Weber hat ja schon gesagt, er verzichtet auf die Kandidatur und er findet es jetzt gut, die Lösung mit der Ursula. Und dann Macron findet Ursula auch gut, weil er sie selbst ja mitträgt, und dann würde quasi eine Mehrheit für Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament zustande kommen. Verstehst du?
Ja.
Macron hätte auch sagen können, nee, will ich nicht. Und hätte Macron zum Beispiel gesagt, ich unterstütze den Timmermann von den Sozialdemokraten, dann wäre der Kommissionspräsident geworden. Aber den wollte er auch nicht.
Das heißt ja
aber... So ist es. Also ein bisschen wie die FDP in Deutschland, als die FDP noch stark war. Wir erinnern uns, was heißt stark? Ja, stärker zumindest als jetzt. Da war das ja auch immer so. Ja, zu der Seite, zu der die FDP gewechselt hat, das war dann die Regierungsseite.
Das heißt,
FDP hat koaliert mit der SPD, dann war der alte Willy Brandt Bundeskanzler und der Helmut Schmidt, und dann ist die FDP aber rübergegangen zur CDU und dann wurde Helmut Kohl Bundeskanzler, so war es ja damals.
Genau.
So ist es jetzt in etwa im Europäischen Parlament
auch. Das würde ja auch bedeuten, dass aber sämtliche Abgeordnete dann auch ihren jeweiligen Parteien folgen würden, und zwar den Chefs, die da, also wie Herr Macron für seine En Marche-Bewegung, wenn der sagt, nee, jetzt wählen wir aber hier mal die von der Leyen, dass dann alle Abgeordneten auch sagen, oh ja, okay, die von der Leyen, die nehmen wir jetzt und nicht hier unseren liberalen Kandidaten, den wir da vorher aufgestellt haben. Und da bin ich mir eben nicht so sicher, dass wirklich alle Abgeordneten das so mitmachen, was sich da diese paar hohen Herrschaften so ausgekungelt haben.
Tja, und das alles in diesem Jahrhundertsommer. Obwohl, naja, gut, es hat sich ein bisschen gelegt, aber Micha, das ist sicherlich auch noch ein Thema der Woche gewesen.
Die
Meteorologen, deine Zunft sagt weltweit der heißeste Juni aller Zeiten.
Ja, definitiv.
Und wir hatten heute Morgen in der Sendung auch schon das Thema, vielleicht können wir es mal ganz kurz aufgreifen, bis der Kühlschrankmann, das war schön in dem Zusammenhang, da gibt es die sogenannte Attributionsforschung. Das heißt also, man nutzt die Summe von verfügbaren Informationen, also ja, man hat klar gegebene Faktoren, um daraus dann aber irgendwie Zusammenhänge abzuleiten, kausale Zusammenhänge, und zu einer Gesamtdefinition zu gelangen. Also eigentlich kommt der Begriff aus der Psychologie. Als Beispiel, ein Mensch handelt jetzt ganz konkret so und so und so und so und immer wieder. Und aus diesen Handlungsbeispielen und aus der Summe dieser Beispiele kann man dann eben Informationen schließen, ziemlich genau definieren, was das für ein Mensch ist. Ja, und so ist es ja bei der Attributionsforschung in der Meteorologie auch. Das heißt, die nehmen jetzt also diese ganzen Wetterereignisse und sagen dann, das ist der Klimawandel.
Mhm.
Oder eben auch nicht. Was sagst denn du dazu?
Ja, also jetzt immer einfach einzelne Ereignisse aufzuzählen, ist ja meistens nicht das, was zum Gesamtbild führt. Das kennen wir aus vielen verschiedenen Bereichen. Also wenn man jetzt dreimal, weiß ich nicht, das Urlaubsgeld zusammenzählt, ist damit noch nicht das Jahresgehalt ausgemacht. Und man kann sicherlich sagen, oh, es ist schon erstaunlich, dass in diesem Jahr also zum Beispiel es auch wieder so trocken ist. Man kann sagen, oh, dass eine Hitzewelle so früh im Jahr kommt, haben wir noch nie gehabt. Das ist ein Rekord. Aber im Grunde genommen kann man daraus jetzt nicht sagen, oh, schau, jetzt hat es gestern mal nicht geregnet und gestern ist es heiß gewesen, das ist der Klimawandel. Das wäre ja zum Beispiel ein einzelnes Ereignis, wenn ein 17. Juni plötzlich so heiß ist, wie er vorher noch nie war. Aber in der Gesamtsumme, also sprich, wenn man jetzt auf die zum Beispiel die Durchschnittstemperaturen schaut, da sieht man also ganz eindeutig, dass die letzten 10, 20 Jahre die Kurve ganz steil nach oben gegangen ist. Und wenn man dann auch noch schaut, wann zum Beispiel Hitzerekorde gebrochen sind, das das ist jetzt nicht ganz so ein ausschlaggebendes Argument, ehrlich gesagt, aber das hat sich natürlich in den letzten Jahren gehäuft. Das heißt, es kommt immer noch mal was obendrauf und der Rekord, der früher mal 50, 60 Jahre gehalten hat, der hält jetzt oftmals keine 3 Jahre mehr. Also das hat sich auch beschleunigt. Aber das sind, wie gesagt, immer so Momentaufnahmen, so Einzeldinge. Also man muss schon ein bisschen das große Ganze gucken und man kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, oh, wir haben in Deutschland einen heißen Sommer, dann diskutieren wir in Deutschland natürlich alle darüber, sondern es geht um diesen einen Planeten, auf dem wir sind. Ja. Und wenn da jetzt natürlich dann die Wetterdienste ihre Daten zusammentragen und feststellen, der Juni insgesamt, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Mitteleuropa, sondern global betrachtet, ist so warm wie noch nie einer zuvor. Das ist dann natürlich schon ausschlaggebender, weil es sonst auch immer ausgleichende Bewegungen gibt. Also sprich, wenn wir es hier wärmer haben, dann ist es oftmals zum Beispiel in der Türkei ein bisschen frischer als sonst und ähnliches. Und in dem Fall hat sich das alles nicht ausgeglichen, sondern es ist global wärmer gewesen. Und da ist schon dann wohl der Klimawandel doch mit einem deutlichen Fingerzeig dabei.
Wollte sagen, man kann es ja förmlich schon wieder hören. Die eine Seite sagt, weltweit der heißeste Juni aller Zeiten. Die andere Seite schreit, Klimahysterie.
Ja, interessant. Das haben wir auch ganz kurz in der Sendung schon besprochen. Interessanterweise, die immer schreien Klimahysterie, das sind erstaunlicherweise auch das, was bei uns zum Beispiel beim Wetterdienst an Mails ankommt und so weiter. Das sind nicht die 20- oder 30-Jährigen oder junge Familienväter oder Mütter oder sowas, die sowas schreiben. Sondern erstaunlicherweise sind das also im ganz, ganz großer, überwiegender Mehrheit, die Herren, wirklich meistens Männer, die aus dem Berufsleben schon ausgeschieden sind und aber meinen, plötzlich Experte für Atmosphärenphysik zu sein, obwohl sie vorher, weil sie sagen, ich bin vorher Diplom-Ingenieur gewesen. Ja. Das ist so, also Entschuldigung, das ist jetzt auch wieder ein eingegrenztes Bild, aber das, was sich bei mir so festsetzt an E-Mails und so weiter, was hier so ankommt.
Alte, weiße Männer.
Alte, ja, dummerweise, ja, ist schon wieder soweit.
So weit ist es schon wieder. Ja, ich wollte über was Schönes reden. Dachte jetzt, der Sommer ist vielleicht ein schönes Thema, aber ich merke schon, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Hast du noch irgendwas, was dich bewegt hat?
Also schön ist es nicht, aber ich finde, Thema der Woche ist natürlich der zweite Zitteranfall der Kanzlerin.
Oh ja.
Wo man sich dann doch so ein bisschen Sorgen macht, aber weiß man inzwischen was Genaueres?
AKK sagt, die Kanzlerin ist bei bester Gesundheit.
Das sagt Herr Seibert auch, der Pressesprecher, und sie ja selbst auch.
Ja, ja.
Ich glaube aber auch nicht, dass es was Schlimmeres ist, ehrlich gesagt.
Denkst du nicht?
Nee.
Wenn man so am ganzen Körper zittert?
Ja,
du. Vielleicht ist das ihre Antwort auf den Klimawandel. Dass sie sagt, so heiß ist es gar nicht.
Oder sie denkt in dem Moment, dass die Kühlschranktür zu Hause offen ist, weil sie hat einen Kühlschrank.
Ist es dann?
Ja, nein, das weiß ich nicht. Aber guck mal, wenn unser eins, wenn du mal einen Tag hast, an dem du sagst, oh, ich bin jetzt aber blass und ich kippe gleich um, interessiert das keine Sau. Also außer du musst aus der Sendung eine Stunde früher weggehen, dann bekommst du vielleicht 3 Menschen mehr mit als bei jedem anderen Arbeitnehmer. Aber bei ihr natürlich sofort fangen, ist sie noch mächtig genug und kann sie noch klar denken und was ist? Mhm. Mein Gott, und wenn sie im Rollstuhl sitzen würde oder wenn sie, keine Ahnung was, wenn sie nur noch zittert oder hässliche Pickel im Gesicht hat oder so, solange sie einen klaren Kopf hat, ist das doch für dieses Amt eigentlich völlig egal.
Mhm. Was ich sehr interessant finde, als Kanzlerin ist sie ja jetzt wirklich obsolet. Ja, klar, logisch, letzte Amtszeit und ob sie die nun wirklich noch bis zu Ende bringt, ist auch zweifelhaft fraglich. Der Macron hat ihr tatsächlich, um jetzt nochmal zurückzukommen zur EU und zum Posten des EU-Kommissionspräsidenten, er hat ja diesen Posten angeboten. Er hat gesagt, Angela, wie sagt er, Angela, wenn du es machst, dann unterstützen wir dich auch. Also man wollte tatsächlich die Kanzlerin auf diesen Posten hieven, EU-Kommissionspräsidentin zu werden, also die wichtigste Person der EU quasi, und das hat sie abgelehnt. Mhm. Das wäre natürlich, ich meine, es wäre ja ein schöner Übergang, sie würde sagen, okay, ich lege jetzt die Regierungsgeschäfte in Deutschland nieder, ja, finde Nachfolger oder Nachfolgerin, wer auch immer das dann macht, und gehe als die große, starke Frau nach Europa. Das wäre natürlich so für ihr Gesamtwerk, ja, für ihr Lebenswerk ein krönender Abschluss. Hat sie abgelehnt? Und da gibt's ja jetzt auch schon wieder die Spekulation, dass sie vielleicht doch der Meinung ist, nicht nur sie, sondern auch ihre Ärzte, dass sie das dann nicht durchstehen würde vielleicht.
Aha. Wobei ich traue ihr das aber auch zu, dass sie sagt, nee, also wenn ich jetzt politisch Schluss mache, dann ist auch mal Ruhe, dann möchte ich auch mal wieder ein Buch lesen und Erbsensuppe kochen. Dass die wirklich einfach mal sagt, nee, ich habe mich jetzt genug verausgabt und jetzt sollen andere mal den Dreck machen. Mhm. Ich könnte mir aber auch vorstellen, so wie sie ja offenbar gepolt ist, dass wenn es jetzt ganz spitz auf Knopf stehen würde und es bietet sich niemand an und es gibt keine Möglichkeit, sondern sie ist die einzig mögliche, die den Laden noch irgendwie zusammenhalten könnte, dass sie wahrscheinlich mit ihrem protestantisch-preußischen Pflichtbewusstsein sagen würde, na gut, dann mache ich das jetzt nochmal.
Man weiß, könnte sein.
Weiß ich nicht. Ich kenne sie auch nicht persönlich, kann ich nicht sagen. Ich bin nicht im Kopf der Kanzlerin, Gott sei Dank.
Was hast du noch auf dem Zettel?
Auf dem Zettel, kurz bevor der Kühlschrankmann kommt, ich habe noch eine Geschichte diese Woche gelesen, das fand ich sehr interessant. Wir reden doch alle immer von diesen Spekulationsblasen, also zum Beispiel Bitcoin-Krise, wo jetzt alle dann plötzlich in Bitcoins investiert haben und dann plötzlich geht die Kurve rasant nach unten und alle verlieren Millionen, Milliarden und es wird Geld verbrannt, was natürlich vorher da reingesteckt worden ist und so. Und da habe ich auch damals noch in der Uni gelernt und in allen Wirtschaftsbüchern steht es immer drin, so die erste ganz, ganz große Blase, die es mal gab, das war die Tulpenmanie. Hast du von der schon was gehört?
Die Tulpenmanie war Holland.
Genau.
Ich glaube, da sind die, also ja, bestimmt schon 200 Jahre her, oder?
Das länger, länger. 1636, 37 war das.
Ey, guck an. Erklär nochmal. So,
da war plötzlich, also hat sich die ganze Welt auf Tulpen gestürzt. Die habe ich auch jetzt letztens ganz woanders gelernt, nicht ursprünglich aus Europa kommen, sondern ich glaube aus dem arabischen Raum. Da gab es, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Jedenfalls von woanders her. Und dann gab es aber im...
Haben die Flüchtlinge mitgebracht.
Die Flüchtlinge nach
Europa.
Kommen die mit ihren Tulpen und überall blüht das bunte Zeug. So ein Mist.
Und schon gab es die erste Wirtschaftskrise.
Richtig. Ja, guck mal, damals schon. Das haben sie verursacht. Nein, und dann wurden die Tulpenzwiebeln immer wertvoller, weil alle sie haben wollten und vor allem, weil man damit auch Geld verdienen konnte. Das heißt, man konnte sie handeln, man hat ein paar gekauft zu günstigerem Preis, konnte sie für einen teuren Preis verkaufen und dann hat sich das immer weiter hochgesteigert und angeblich war es dann irgendwann 1637, Anfang des Jahres, sogar so teuer, dass man für eine Tulpenzwiebel einer bestimmten Sorte zum Beispiel ein Haus in Amsterdam direkt an der nobelsten Gracht kaufen konnte, nur für eine einzelne Zwiebel. Und viele Leute haben sich den Keller voll gemacht mit Zwiebeln und plötzlich war das Ganze nichts mehr wert und es ist dann runtergekracht. So, das gilt immer als mahnendes Beispiel für so Spekulationsblasen, was dann ja zum Beispiel hier die Finanzkrise 2008 ausgelöst hat mit den Immobilien in den USA und so weiter und so fort. Also wir haben alle in den Wirtschaftsbüchern das immer gelernt und jetzt gibt es tatsächlich eine Wissenschaftlerin, die wohl jahrelang in allen möglichen Archiven gesessen hat, auch in den Niederlanden, alles durchgecrossed hat und geschaut hat und angeblich wäre das damals gar nicht so heftig gewesen. Klar, es gab einen Preisanstieg und auch einen Preisverfall, aber nicht diese Spitzen, die uns immer berichtet werden und das ist zwar eine kleine Blase gewesen, aber alles nicht so heftig. Also insofern, dieses mahnende Beispiel der Tulpenkrise im Nachhinein wohl doch nicht ganz so heftig. Ich finde interessant, dass man so geschichtliche Wahrheiten, die wir alle gelernt haben, dass die dann manchmal dann doch im Nachhinein auch nochmal anders aussehen können.
Und das ist eine ganz wichtige Botschaft für genau unser Podcast-Klientel, also für die Menschen, die wir ansprechen wollen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich die Botschaft in die Welt schicken. Kauft euch weiter das Penthouse in New York oder auch in München oder in Frankfurt, auch wenn es irre teuer ist.
Und habt keine Angst vor Tulpen, siehst du?
Es ist nur diese Blasenhysterie, die verbreitet wird. Ja, in Wirklichkeit ist es keine Blase.
Nur Investition. Komm, das ist doch dein Stichwort jetzt wieder, dass du wieder musst. Und
Du, bevor der Kühlschrankmann kommt, wir haben Post bekommen von Bertram. Also wir bekommen in letzter Zeit viel Post, finde ich. Aber Bertram hat geschrieben, dass er so ein bisschen unseren gespielten Witz vermisst am Ende. Ja, so den Witz der Woche nennt er es.
Ja.
Und er hat uns einen vorgeschlagen. Warte mal, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gelesen. Ich mache das jetzt mal. Also kommt eine Frau an einer Zoohandlung vorbei. Davor steht ein Käfig mit einem Papagei. Die Frau bleibt stehen und betrachtet den Papagei. Plötzlich spricht dieser und sagt, du bist aber hässlich. Die Frau ist entsetzt und beleidigt. Und als sie zu Hause ankommt, betrachtet sie sich gleich im Spiegel. Sie findet sich eigentlich hübsch. Am Tag darauf geht sie wieder an der Zoohandlung vorbei und wieder sagt der Papagei, du bist so hässlich. Darauf geht die Frau in das Geschäft und beschwert sich über den frechen Vogel. Der Verkäufer klärt die Angelegenheit auf. Der Verkäufer klärt die Angelegenheit. Er droht dem Papagei bei Wiederholung an, ihm den Kragen umzudrehen. Die Frau kommt am nächsten Tag wieder vorbei und der Vogel sitzt mit eingezogenem Kopf auf seiner Stange und sagt zur Frau, ich sag nix, aber du weißt Bescheid.
Hi, guck an, sehr schön. Gemein und böse.
Sehr schön. Liebe Grüße nach Dölschen. Da kommt der Bertram nämlich her.
Danke.
Guck mal an.
In Dölschen lacht man gerne.
Unser zweiter Podcast-Hörer. Ja. Neben deiner Mama.
Ja.
Ja.
Das ist. Nee, wir haben noch einen dritten.
Wen haben wir noch?
Es gibt zwischendurch immer wieder Menschen, die auch nochmal schreiben. Also mindestens drei oder vier.
Okay, dann grüßen wir die und müssen jetzt leider zum Ende kommen, Micha, weil vielleicht steht der Kühlschrankmann ja schon vor der Tür.
Und der André braucht
es tut mir leid.
Wieder was für seine Blase, um es aufzufüllen. Das heißt, der Kühlschrank ist wichtig.
Ja, das ist echt eine Umstellung. Das ist jetzt wirklich ein völlig neues Leben für mich. Das ist auch nicht leicht. Wirklich.
Du, das ist aber, das kann ja auch sehr schön sein. Einfach mal so laut schnarchen, wie man will.
Ja, aber im Moment ist es, ich laufe durch diese Wohnung und fühle mich irgendwie wie ein Überlebender nach einem Flugzeugabsturz. Ich bin völlig desorientiert. Und, was jetzt und wohin mit mir und was ist überhaupt passiert und was? Wie soll ich das alles einordnen? Also das ist schon nicht so einfach, aber wird schon werden.
Vielleicht brauchst du hast du so Google Home, Alexa, irgend so ein sprechendes Teil?
Ne, ich habe das alles noch nicht angemeldet. Also ich musste irgendwie Internet, das sind alles so Dinge, die ich nie gelernt habe. Internet anmelden, so über einen Kabelanbieter. Das kann ich alles nicht. Ach, das wurde mir bisher aber abgenommen. Also das ist schon verrückt. Aber
vielleicht wärst du besser in so ein betreutes Wohnen gezogen.
Ja.
Wo auch ein Pfleger dabei ist, der immer sagt, na, die Woche ist um, einmal duschen wäre auch ganz hübsch.
Das ist so doof. Nein, ich muss einfach lernen, mit mir selbst ins Reine zu kommen.
Oder so eine Mutti. Jeder sollte mit so eine Mutti haben, die auch dir die Socken rauslegt und solche Sachen.
Das kriege ich schon hin, wirst du sehen. Ja, irgendwann bin ich mit mir selber glücklich.
Wenn du Hilfe brauchst, wir können auch so hier per Videochat, ich kann dir auch Dinge erklären.
Okay,
also Waschmaschine zum Beispiel, kannst du waschen?
Waschmaschine muss ich auch noch kaufen. Waschmaschine habe ich nicht. Also ich habe einen Anschluss.
Ja.
Aber das machen wir dann nächste Woche beim Podcast.
Dann erkläre ich dir, was 30 und was 60 Grad ist.
Dann steht vielleicht der Waschmaschinenmann vor der Tür und dann...
Du, wir können ganz romantisch, wir können zusammen eine kaufen. Ich brauche auch eine neue, weil hier unsere schleudert nicht mehr. Nur noch in bestimmten Waschgängen, die will nicht immer schleudern. Wir können, vielleicht kriegen wir Mengenrabatt.
Ach, das ist schön. Schatz, lass uns zusammen eine Waschmaschine kaufen.
Unsere erste gemeinsame Anschaffung.
Das sind so Sätze. Herrlich. Kafka hätte das nicht besser gekonnt. Der hat heute übrigens seinen 136. Geburtstag, also hätte er gehabt. Ist ja nur 40 geworden. Ja. Der hat übrigens auch allein gelebt.
Aber hatte keine Waschmaschine, glaube ich.
Und deswegen ist er auch nur 40 Jahre alt geworden.
Meinst du? Das hast du schon überlebt.
Wenn auch knapp, ja
jetzt kannst du mal ein paar Monate alleine und dann sehen wir weiter. Und in der nächsten Sendung verkuppeln wir dich.
Ach, ja.
Ja.
Chatdame, wer mit wem?
Ja,
und das ist warum?
Schön. Schreiben Sie jetzt für den kleinen André. Warte mal, das muss immer so eine Alliteration haben. Der attraktive, alleinstehende André mit Waschmaschine und Schleudergang und Kühlschrank.
Und Kühlschrank. Na, mal gucken, ob das klappt. Wenn wir jetzt noch weiter quatschen, dann hat sich das mit dem Kühlschrank.
Ja, der Kühlschrank kommt zumindest nicht mehr. Dann machen wir jetzt Schluss.
Und wie gesagt, in der nächsten Folge dann. Shit them. Wer mit wem und wenn ja.
Ach, das war immer schön.
Warum?
Ja.
Ja. Der ist doch wegen, ja richtig, der wegen Stasi-Vorwürfen. Haben sie den gefeuert und dann haben sie es noch mit einem anderen probiert? Also diese Fernsehsendung, falls jemand jetzt überhaupt nicht im Bild
ist. Das war doch eine Frau.
Nee, shit them, das war im MDR-Fernsehen. Oh, wie hieß denn der? Hieß der Ingo Dubinski? Nee, Ingo Dubinski ist er nicht. Ach, ich weiß den Namen nicht mehr. MDR-Fernsehen.
Das danach, wo einfach nur den Buchstaben vorne.
Nee, der hat das jahrelang gemacht und dann hat der MDR, glaube ich, nochmal so eine Routineüberprüfung aller Mitarbeiter veranlasst. Und da ist der weg und der Olli Nix, der hat den Nachmittag moderiert. Das hieß damals, glaube ich, schon hier ab vier oder wir von hier oder hier von vier, ach, was weiß ich. Gibt's heute noch beim MDR, Oliver Nix. Und da ist auch dieser, ich weiß nicht mal, wie er hieß, der von Schüttemme, der ist dann auch weg. Dann haben sie es, glaube ich, nochmal mit einem neuen probiert. Und das ging dann aber schief und seitdem gibt es die Sendung nicht mehr. Schüttemme, wer mit wem?
Das ist aber tragisch. Schade.
Ja, schade.
Es gibt's noch in der Mediathek, sehe ich gerade.
Ach, siehst du?
Was?
Guck mal, wie der heißt, schnell.
Ich versuche.
Oh mein Gott, der Kühlschrankmann.
Hä? Jetzt wer mit wem? Ach nee, das ist eine Folge von Elefant, Tiger und Co. Da kannst du dich vielleicht mal anmelden, da vermitteln die dich auch.
Ja.
Der André, der
sitzt das wäre auch was.
In seiner Küche.
Ein schöner Platz im Zoo.
Ja.
Hast du auch Komplettbetreuung?
Ja, natürlich.
Ja. Und einmal in der Woche wirst du abgespritzt vom Pfleger.
Ja. Zwischendurch macht mal jemand ein bisschen sauber um dich herum.
Macht dir Exkremente weg und so. Ja, genau. Ja, gut.
So, und dann wird dir irgendwann so eine nette Dame zugeführt. Und dann hofft man, dass du als letzter deiner Art doch einmal dich noch bewegst.
Genau. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich abgeschoben in irgendein Zoo in der Lüneburger Heide.
da, wo ein passendes Weibchen zu finden ist. In der Heide, da gibt's so eine nette.
Ja.
Gucken wir mal, ob der André da nochmal was auf seine alten Tage was Glückliches findet.
Shit dem.
Brauchst du ein Freilaufgehege oder bist du so in Käfighaltung zufrieden?
Oh Gott, ja.
Ich weiß nicht, da muss so ein Baum irgendwo stehen, dass du ein bisschen den Rücken mal schuppern kannst und solche Sachen.
Micha, der Kühlschrankmann. Ja. Wir müssen jetzt Schluss machen.
Liebe Grüße an den Kühlschrankmann.
Eine wunderschöne Woche allen.
Wünsche ich auch.
Und wir hören uns nächste Woche mit begrenztem Zeitfenster, weil da kommt dann die Waschmaschine.
Der Waschmaschinenmann. Also. Tschüss, schöne Woche.
Tschüssi, ciao.